Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Katrin Kunkel-Razum leitete die Duden-Redaktion von 2016 bis Ende 2024 als erste Frau und erste Ostdeutsche und war zuvor fast 20 Jahre Teil des Teams. Sie hat als Mitglied im Rat für deutsche Rechtschreibung die deutsche Rechtschreibung mitgeprägt. Sie ist im Goethe-Institut derzeit aktiv und jetzt auch als Fachreferentin DAF, DATS, für den Cornelsen-Verlag unterwegs. Ursprünglich kommt sie aus Potsdam, lebt jetzt aber in Berlin und ist gerade privat in Australien und darum bei uns hier im Studio. Hallo Katrin.
Hallo Julia, herzlichen Dank für die Einladung.
Du warst die erste Frau und dazu noch die erste Ostdeutsche Leiterin der Duden-Redaktion. Wie kam es denn dazu?
Ja, wie das manchmal so ist, es hat auch ein bisschen der Zufall eine Rolle gespielt. Die Duden-Redaktion hat, als ich 1997 anfing, in ihr zu arbeiten, in Mannheim gesessen und zog dann viele Jahre später nach Berlin und dorthin sind viele Leute zum Beispiel nicht mitgekommen, die auch potenzielle Kandidaten oder auch Kandidatinnen für diesen Job gewesen wären. Und wir waren dann nachher in Berlin eine deutlich kleinere Redaktion. Ich hatte viel Erfahrung, war also eine der Älteren, sowohl vom Alter, tatsächlich vom Lebensalter, wie auch natürlich von der Berufserfahrung her. Und das hat sich ja nachher alles mit eine Rolle gespielt, denke ich.
Wie muss man sich denn die Arbeit in der Duden-Redaktion vorstellen? Also ihr entscheidet quasi, welche neuen Wörter in den Duden aufgenommen werden.
Das tun wir tatsächlich, ja.
Genau. Wie kommt diese Entscheidung zustande?
Die hat sich natürlich im Laufe der Jahre, die ich dort verbracht habe, durchaus auch geändert, wobei gar nicht vom Kern des Ganzen her, aber natürlich von den Methoden, die wir zur Verfügung haben. Und ich beschreibe mal, wie das in den letzten Jahren also stattfand. Die Duden-Redaktion sammelt sehr, sehr, sehr viele Texte. Und diese Texte fließen ein in ein Korpus. Das ist tatsächlich das Korpus in diesem Fall und nicht der Korpus. Und das muss man sich als eine gigantische digitale Textsammlung vorstellen. Und diese Textsammlung können wir mit computerlinguistischen Mitteln praktisch auch durchforschen. Und wir können uns, wenn ein neuer Duden gemacht wird, eben zeigen lassen, welche Wörter neu in diese Textsammlung gekommen sind, beispielsweise seit der letzten Auflage des Rechtschreibdudens. Und das hilft uns natürlich, dieses ganze Material zu sichten. Wir bekommen dann Vorschlagslisten. Wir sagen zum Beispiel, wir hätten gerne 15.000 Wörter, die in dieser Zeit neu in diese Sammlung gekommen sind. Und aus dieser Auswahl, die erstmal mechanisch sozusagen, also digital erstellt wird, da arbeitet erstmal noch kein Mensch dran, suchen wir dann nachher 3.000 oder 5.000 Wörter aus, die dann tatsächlich aufgenommen werden.
Und wie sucht ihr die aus? Setzt ihr euch dann zusammen in einen Raum und diskutiert? Und auf welcher Grundlage werden dann diese Entscheidungen getroffen?
Ja, da spielen natürlich ganz verschiedene Kriterien eine Rolle für die Redaktion. Zunächst einmal muss man gucken, welches Wörterbuch machen wir denn gerade? Denn es gibt natürlich einen Unterschied, ob wir gerade den Rechtschreibduden machen, das ist ja das bekannteste Wörterbuch für die deutsche Sprache, oder ob wir das Fremdwörterbuch machen, dann sagt der Titel ja schon, da kommen eben nur Fremdwörter rein, ob wir ein Aussprachewörterbuch machen und. Also der Typ des Wörterbuchs ist erst einmal ausschlaggebend. Dann geht es natürlich auch um Häufigkeiten. Also wir gucken, welche Wörter besonders häufig in diesem Zeitabschnitt benutzt worden sind. Dann spielt aber natürlich auch eine Rolle, wenn es eben um das Rechtschreibwörterbuch geht, also den Duden 1, ob es zum Beispiel rechtschreibliche Änderungen gibt, die eben der von dir schon erwähnte Rat für deutsche Rechtschreibung festgelegt hat. Dann sind wir sozusagen mehr oder weniger verpflichtet sozusagen, dieses Wort natürlich aufzunehmen, weil tatsächlich sich die Schreibung geändert hat oder die Schreibung sehr kompliziert ist und so weiter. Also es ist eine Mischung aus verschiedenen Kriterien, die immer zusammenkommt.
Weil wir hatten uns vor einer Weile in der Redaktion hier bei SBS German schon gefragt, wie so manche Wörter es tatsächlich in den Duden finden. Also der Aufhänger war das Wort, jetzt nicht lachen, Buchsenluder.
Ja.
Ja.
Es war ja auch gerade Formel 1 hier, ne?
Genau, in dem Zusammenhang ist das auch gefallen.
Ja, ja.
Und ich soll von der Redaktion nachfragen, wie solch ein Wort ist in den Duden.
Ja, genau. Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht auswendig, wann es in den Duden aufgenommen wurde. Das war nicht in die letzte Auflage, sondern ist unter Garantie etwas länger her. Aber das hat genau mit diesen Kriterien zu tun. Und hier war bestimmt die Frequenz mit ein Kriterium dafür. Natürlich auch die Bedeutung. Also wenn jemand, der gar nichts davon versteht, der noch nie eine Rennsportübertragung gesehen hat oder eine entsprechende Zeitschrift vielleicht gelesen hat, der kann mit dem Wort, glaube ich, relativ wenig anfangen. Also es ist erklärungsbedürftig auch. Das wäre in diesem Falle jetzt natürlich auch noch ein Kriterium. Ja, also auch hier kommen verschiedene Aspekte zusammen und so schafft es auch so ein Wort. Es geht hier nicht darum, ob wir das Wort gut finden, gut leiden mögen oder auch nicht gut leiden mögen. Das ist eben kein Kriterium dafür. Und das Besondere am Rechtschreibduden oder auch natürlich am digitalen Duden ist, dass es nicht nur um Rechtschreibung geht, sondern dass Wörterbücher allgemein und natürlich auch der Duden immer ein Spiegel ihrer Zeit sind und natürlich auch repräsentieren sozusagen, was sich im Laufe der zurückliegenden Zeit, der zurückliegenden Jahre eben als sehr häufig benutzte Wörter herausgebildet haben, die auch eine bestimmte Atmosphäre beispielsweise, bestimmte Zeitläufe prägen.
Fallen denn manche Wörter auch mal raus?
Ja, die Frage liebe ich immer besonders. Ja, ja, es fallen tatsächlich Wörter aus Wörterbüchern und auch aus dem Duden. Allerdings ist das etwas, was uns fast körperlich wehtut. Ja, wir streichen nicht sehr gerne, wir nehmen sehr gerne neue Wörter auf, aber sich von Wörtern zu verabschieden ist deutlich schwieriger. Aber natürlich muss man auch etwas streichen, auch aus verschiedenen Gründen. Also zum einen, wenn man sich nochmal ein gedrucktes Wörterbuch vorstellt, es wird immer dicker und immer dicker und irgendwann sind einfach die Grenzen dessen erreicht, was man so zwischen zwei Buchdeckel pressen kann. Digital steht dieses Problem natürlich nicht im Raum, das ist klar, aber für Printwörterbücher gilt das auf jeden Fall. Und dann gibt es natürlich auch einfach Wörter, die wirklich nicht mehr benutzt werden, kaum noch benutzt werden oder gerade im administrativen Bereich sehen wir das natürlich, wenn Dinge in der Politik, bestimmte Gesetze oder Ähnliches anders benannt werden, dann sind die alten Bezeichnungen auch nicht mehr unbedingt nötig, sie in so einem Wörterbuch jetzt aufzuheben. Aber wie gesagt, wir streichen gar nicht gerne.
Du hattest vorher auch schon angesprochen, dass sich die Sprache natürlich wandelt und dass der Rat für deutsche Rechtschreibung auch vorgibt, was sich ändert. Es gab ja diese große Rechtschreibreform vor
1996.
Ja. Da warst du ja auch schon dabei.
Ich habe in der Folge der Rechtschreibreform angefangen. Denn damals brauchte der Duden tatsächlich viele Leute, um alle Dudenwerke eben auf die neue Rechtschreibung umzustellen. Ne? Also die Duden-Redaktion, der Duden-Verlag macht ja nicht nur den Rechtschreibduden, sondern wir haben alleine diese 12-bändige Reihe und noch viele, viele andere Titel. Und damals sind also mehrere Leute neu eingestellt worden, um genau dieses Arbeitspaket zu bewältigen. Ich habe 1997 dann angefangen beim Duden.
Ja. Also das war eine sehr große Rechtschreibreform. Da gab es auch viel Kritik dagegen. Wie geht man denn in der Duden-Redaktion damit um, mit solcher Kritik?
Die Duden-Redaktion selbst war an der Ausarbeitung dieser Rechtschreibreform nicht beteiligt. ich fasse oder versuche das mal kurz zu erklären, sozusagen. Darüber könnten wir stundenlang jetzt reden. Aber um es auf den Punkt zu bringen, gab es eigentlich zwei wesentliche Punkte, warum es überhaupt zur Rechtschreibreform gekommen ist. Und man muss eben sagen, dass das ein internationales Abkommen gewesen ist. Also das war ja nicht nur eine Reform für Deutschland, sondern eben auch für Österreich und die Schweiz und in der Folge noch für mehrere andere Länder auch. Heute sitzen im Rat für deutsche Rechtschreibung 7 Länder. Das können wir später vielleicht nochmal erklären. Aber damals begannen die Diskussionen tatsächlich Mitte der 80er Jahre, in den 80er Jahren zwischen den damals noch 4 deutschsprachigen Ländern, also Bundesrepublik, DDR, Schweiz und Österreich. Und es gab eine Kommission aus 12 Sprachwissenschaftlern, in diesem Fall ist die männliche Form richtig, denn es waren 12 Männer, die sozusagen die Grundlagen für diese Reform ausgearbeitet haben. Und einer der Punkte war eine Kritik, die wir auch heute kennen, die Rechtschreibung sei zu schwierig geworden. Es gäbe zu viele Ausnahmen und man müsste das Ganze sozusagen etwas vereinfachen oder begradigen, wie auch immer. Und das andere Thema war, dass die Rechtschreibung im Prinzip ja in den Händen der Duden-Redaktion lag. Der Duden-Verlag hatte quasi ein Monopol, das in der alten Bundesrepublik 1955 sozusagen bestätigt wurde durch einen Beschluss der Kultusministerkonferenz, in dem es hieß, der Duden sei maßgeblich in allen Zweifelsfällen der deutschen Rechtschreibung. Nun gab es natürlich auch andere Verlage, die Rechtschreibwörterbücher gemacht haben und die nicht akzeptieren wollten oder konnten, dass es dieses Duden-Monopol gab. Und hier sollte praktisch die Rechtschreibung sozusagen als ein Kernbereich von Sprache wieder in staatliche Hände oder überhaupt in staatliche Hände geführt werden. Das war praktisch der zweite Punkt. Und deshalb war eben auch die Duden-Redaktion nicht beteiligt an der Ausarbeitung der Rechtschreibreform. Also die Duden-Redaktion, der Duden-Verlag hatten nachher die Aufgabe, wie andere Wörterbuchverlage, zum Beispiel Warich, auch das Regelwerk, das diese Kommission ausgearbeitet hatte, zu nehmen und sozusagen zu übersetzen in ein Wörterbuch und auf dieser Grundlage dieses Regelwerks eben Wörterbücher zu machen. Und damit war jetzt quasi ein offener Markt entstanden, ne, weil eben nicht mehr ein Verlag darüber entschieden hat, sondern eine staatliche Kommission. Und die Wörterbuchverlage hatten alle die Möglichkeit, jetzt Wörterbücher auf dieser Grundlage zu machen. Insofern traf, um auf deine Frage nun zurückzukommen, traf die Kritik natürlich die Duden-Redaktion, weil sie eine bekannte Redaktion ist oder die bekannteste Redaktion ist. Aber sie hat die Reform nicht gemacht. Das muss man eben auch ganz klar sagen. Sie musste damit umgehen dann nachher. Die Erregung war riesig in Deutschland. Es war ein jahrelanger Prozess, fast jahrzehntelanger Prozess, bis da tatsächlich wieder etwas Ruhe eingekehrt ist. Und auch heute noch ist es durchaus ein Thema, die Rechtschreibreform. Und ich hatte schon angedeutet, dass es also inzwischen ein breiteres Gremium gibt, eben diesen Rat für deutsche Rechtschreibung, in dem 7 Länder vertreten sind. Das sind also Deutschland, Österreich und die Schweiz, dann Luxemburg und Liechtenstein und auch Belgien für seine deutschsprachige Minderheit und Australien, ja nein, ich wollte natürlich sagen Italien, also für die deutschsprachige Bevölkerung in Südtirol. Diese 7 Länder arbeiten zusammen, da sitzen also rund 40 Leute, 40 Expertinnen und Experten, die über aktuelle Entwicklungen der Rechtschreibung entscheiden und dieses amtliche Regelwerk praktisch immer aktualisieren. Das ist die Aufgabe des Rats für deutsche Rechtschreibung.
Wie sieht es denn mit Anglizismen aus? Also wir versuchen hier bei SBS German natürlich so wenig Anglizismen reinzubringen, wie es geht. Aber manchmal geht es halt einfach auch bei uns nicht. Aber ich merke, wenn ich jetzt deutsches Radio höre oder nach Deutschland gehe, dass sich immer mehr englische Ausdrücke einschleichen in die deutsche Sprache.
Ja, ich glaube gar nicht, dass es ein Einschleichen ist. Ja, das ist eine völlig richtige Beobachtung. Also der Einfluss des Englischen auf die deutsche Gegenwartssprache ist sehr groß. Einerseits natürlich beim Wortschatz, aber selbst auch bei der Grammatik. Wir übernehmen ja auch bestimmte Konstruktionen, Ausdrücke und so weiter. Ja, es geht hin tatsächlich bis zur Rechtschreibung, denn was wir beobachten, ist, dass Komposita, also sogenannte Komposita, das heißt, das sind zusammengesetzte Substantive, häufiger inzwischen auseinandergeschrieben werden, was nicht der deutschen Rechtschreibung entspricht. Im Deutschen müssen sie zusammengeschrieben werden, also ein Wort wie Tomatensoße, ja, zum Beispiel, oder Cremedusche oder ähnliches. Aber nach englischem Vorbild sieht man sie häufiger getrennt geschrieben inzwischen, besonders auch in der Werbung. Das ist sicher ein Einfluss, der aus dem englischsprachigen Bereich kommt. Und du hast völlig recht, es gibt, auch wenn man sich die Neuaufnahmenliste anguckt von Wörterbüchern, einen großen Anteil englischer Wörter. Nichtsdestotrotz ist der Weg, auf dem die meisten neuen Wörter entstehen, immer noch die Wortbildung tatsächlich mit deutschen Wortbestandteilen, also in dem tatsächlich solche Zusammensetzungen, solche Komposita gebildet werden. Da gibt es ja viele Scherze auch über das Deutsche, ne, dass es ganz lange Wörter gibt, dass man ganz viele Wörter aneinander kleben kann sozusagen. Und das ist also ein sehr wirksamer Weg, wie sich die Sprache, der Wortschatz erweitert, aber eben auch Ableitungen von Adjektiven aus Substantiven oder aus Verben. Das funktioniert alles sehr gut. Also es sind unterschiedliche Prozesse, die hier wirken, aber ja, der Einfluss des Englischen ist sicher groß.
Wie siehst du das denn als jemand, der offensichtlich eine Passion für die deutsche Sprache hat und sich ihr ganzes Leben lang schon damit beschäftigt? Würdest du irgendwo die Grenze ziehen und sagen, also das muss jetzt nicht unbedingt sein?
Ja, ich sehe das tatsächlich in einem, auch in einem linguistischen Sinne, tatsächlich pragmatisch. Ich finde, man sollte die Diskussion gar nicht bei einzelnen Wörtern führen. Da gibt es ja oft Alternativen natürlich auch, aber manche sind dann auch sehr lustig und setzen sich sowieso nicht durch. Ja, also ich finde immer, man sollte darauf achten, an wen man Texte adressiert und wie man die Menschen, denen man eben sozusagen sprachliche Produkte, Texte zukommen lässt oder auch in einem Gespräch. Das ist ja letztlich auch ein Text, so wie wir hier miteinander sprechen, ja? Eben gesprochene Sprache, dass man sich dort adäquat ausdrückt, also so, dass man die Menschen eben wirklich mitnimmt beziehungsweise überhaupt erstmal erreicht, wie man sich an sie wendet. Und es nutzt eben gar nichts, wenn Unternehmen einen Brief an Kundinnen und Kunden schickt, der mit Anglizismen gespickt ist, den die Leute aber nicht verstehen. Ja, dann würde ich sagen, hier eindeutig Kommunikationsziel verfehlt. Also ich mache die Diskussion eher an der größeren Einheit sozusagen Text und Zugewandtheit sozusagen fest, als an einem einzelnen Wort. Da kann man immer lange diskutieren, ob es das Wort jetzt braucht oder ob es das nicht braucht, ob wir eine deutsche Alternative finden würden. Das kann man diskutieren, aber wie gesagt, das große Ganze finde ich entscheidender.
Das Gendern ist ja auch so ein Thema, das polarisiert, würde ich mal sagen. Ja. So Gender-Sternchen oder das große Binnen-I.
Ja.
Wie siehst du das denn? Also wir haben halt den Vergleich zur englischen Sprache, wo das Gendern einfacher geht, finde ich schon mal. Und in Deutschland wurde eine eigene Grammatik fast schon entwickelt, was einfach die ganze Sache ein bisschen erschwert. Wie siehst du das?
Es ist tatsächlich ein sehr großes Thema. Ich habe in meiner langen Erfahrung in der Duden-Redaktion tatsächlich gedacht, also eine größere emotionale Debatte als die zur Rechtschreibreform eben in meinen Anfangsjahren kann es eigentlich nicht geben. Und ich wurde eines Besseren, weiß ich nicht, eines anderen belehrt, sage ich mal, dass das tatsächlich doch alles noch sehr stärker geht emotional. Und das ist tatsächlich das Thema Gendern. Und erstmal ganz ganz grundsätzlich habe ich, glaube ich, eine relativ entspannte Haltung dazu und würde eigentlich allen Seiten, egal ob sie für oder gegen gendern oder neutral sind, da dazu raten, das Ganze ein wenig zu deeskalieren sozusagen und ein bisschen, um es salopp zu sagen, runterzukochen. Ja. Auch hier muss man sich ja erstmal angucken, worüber wir eigentlich sprechen. Wir haben eben dieses Phänomen, dieses, setze das jetzt hier bildlich sozusagen in Anführungszeichen, generischen Maskulinums, dass wir eben sagen können, oder gerade in Pressetexten liest man das ja sehr häufig, die Wissenschaftler dieses Instituts arbeiten an dem und dem Thema. Und das soll heißen, dass hier vermutlich auch Frauen darunter gefasst werden. Inzwischen ist es aber so, dadurch, dass wir sehr häufig, auch das ist ein Fachbegriff, splitten, eben sonst sagen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, inzwischen eigentlich manchmal nicht mehr genau wissen, wenn wir einen solchen Satz lesen, die Wissenschaftler dieses Instituts, ob jetzt wirklich nur Männer daran arbeiten. Das wird wahrscheinlich unserer Alltagserfahrung etwas widersprechen, aber sprachlich ist das nicht mehr so ganz klar. Und diese Splitting-Form, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, das ist sozusagen die erste Stufe des Genderns eigentlich, um hier schon mal genauer zu sagen, also hier sind wirklich Frauen und Männer beteiligt. Daran stört sich eigentlich kaum noch jemand. Man würde sich eher sehr wundern, wenn eine Radiosprecherin sagen würde, liebe Hörer, statt liebe Hörerinnen und Hörer. Also das ist uns mehr oder weniger in Fleisch und Blut übergegangen. Aber jetzt geht es ja darum, sozusagen eine weitere Stufe zu erreichen und eben beispielsweise auch Menschen, die sich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zugehörig fühlen, auch mit anzusprechen. Und das machen wir eben weder mit Wissenschaftlerinnen noch mit Wissenschaftler. Und dadurch haben sich, oder für diesen Zweck haben sich praktisch diese neuen Formen, die du gerade auch genannt hast, herausgebildet. Und auch das ist ja ehrlich gesagt schon ein jahrzehntelanger Prozess. Also das große I, das sogenannte Binnen-I, das du erwähnt hast, haben wir schon in den 80er Jahren während meines Studiums diskutiert. Das ist eigentlich ein bisschen vom Tisch auch, dieses Modell mit dem großen I, weil es wieder nur binär funktioniert und eben nur Männer und Frauen oder Frauen und Männer meint. Die Form mit Sternchen, also Genderstern oder auch der Doppelpunkt, der sich ja sehr stark durchgesetzt hat, die übernehmen ja genau diese Funktion zu sagen, wir stehen für alle, egal welche Geschlechtszugehörigkeit dahinter steckt. Das ist natürlich gewöhnungsbedürftig. Das hat Einfluss auf Rechtschreibung, auf Grammatik. Deshalb ist es auch ein Thema im Rat für deutsche Rechtschreibung tatsächlich. Deshalb ist diese Diskussion so hochgekocht, noch dazu, dass dieses Sternchen oder der Doppelpunkt ja auch manchmal gesprochen werden mit dieser kleinen Lücke, also liebe HörerInnen. Ja, dann heißt das ist künstlich. Wir haben diesen Glottisschlag, so heißt das, diese Lücke, auch in anderen Wörtern, in Spiegelei zum Beispiel. Ja, also es ist gar nichts Ungewöhnliches, es ist nur an dieser Stelle und in dieser Funktion etwas Ungewöhnliches. Wie gesagt, ich komme da auf den Anfang zurück. Ich persönlich tendiere dazu zu sagen, wer das benutzen möchte, wer es korrekt benutzt, das haben sich nämlich tatsächlich längst Regeln dafür herausgebildet, wie man diese Zeichen sinnvoll einsetzen soll, der soll das machen, der kann das machen, absolut. Und wer es nicht machen will, der macht es eben nicht. Was uns in diesem Falle, glaube ich, nicht hilft, sind entweder Vorschriften oder Verbote.
Ja, also jeder so, wie er es für sich entscheidet und wie er es braucht.
Ja,
oder
genau.
Sie.
Ja,
oder
genau.
Sie oder es.
Genau.
Ich
genau.
Habe jetzt die ganzen Sternchen, ich nehme die jetzt mal alle hier mit rein.
Ja, ja, ja. Und wieder an die Leserschaft, die Hörerinnenschaft gerichtet natürlich, ne? So wie wir es ganz allgemein auch schon bei den Fremdwörtern hatten.
Ja, ja. Genau. Mhm. Du hast dich ja dein Leben lang jetzt mit der deutschen Sprache beschäftigt. Ist das immer noch so eine Passion für dich?
Ja.
Und, ja, das ja. Legt man nicht ab?
Nein, das legt man, glaube ich, wirklich
mit
nicht ab.
Rente.
Nein, nein, da hat man natürlich einen kritischen Blick drauf, einen liebevollen Blick auch, ja. Auf jeden Fall, ich glaube nicht, dass ich das nochmal ablegen kann.
Was macht für dich die deutsche Sprache so besonders?
Ach, das mit dem Besonderen, das ist ja so eine Frage, ne? Ich habe 3 Jahre in Spanien gelebt. Ich mag Spanisch sehr. Meine erste Fremdsprache war Russisch. Ich habe mit 8 Jahren angefangen, Russisch zu lernen. Ich habe mehr oder weniger gut Englisch gelernt und eigentlich mag ich alle Sprachen. Aber für mich persönlich ist schon ausschlaggebend, dass ich mich im Deutschen einfach natürlich am sichersten fühle. Also nicht nur, dass ich so eine Metaebene habe und viel zu Deutsch sagen kann, sondern dass ich auch weiß, dass ich mich in dieser Sprache am sichersten fühle und das, was ich denke und was ich fühle, eben am besten ausdrücken kann. Das kann ich in keiner der anderen Sprachen, mit denen ich mehr oder weniger tief vertraut bin. Aber was ich wirklich faszinierend finde, wir hatten das Thema schon, das ist tatsächlich der deutsche Wortschatz, die Wortschatzentwicklung. Also das macht mir einfach unglaublich Freude, mir das anzugucken, was für ein lebendiges System wir haben, nicht nur beim Wortschatz, auch in der Grammatik tatsächlich, aber die Grammatik, ja, verändert sich insgesamt betrachtet nicht so schnell, wie sich der Wortschatz eben verändert. Und diese Möglichkeiten, die wir hier haben, tatsächlich gerade durch diese Wortbildungsphänomene, das war schon von Beginn meines Studiums an der Teil, der mich am meisten an der deutschen Sprache fasziniert hat.
Und jetzt noch meine letzte Frage. Was sind deine Gedanken zu Australien? Du warst ja jetzt schon ein paar Mal hier und auch für längere Zeit. Was ist Australien für dich?
Das ist interessant. Was ist Australien für mich? Ich glaube, ich kann natürlich gar nicht für jetzt ganz Australien sprechen. Es ist eher Sydney. Es ist auch ein bisschen Melbourne. Aber wir waren eben immer in Sydney tatsächlich mehrere Wochen dann jedes Mal. Und ich habe, als ich jetzt wieder herkam, an meine Freundinnen zu Hause geschrieben, es ist doch schon verrückt, weil wir auch jedes Mal in der gleichen Gegend in Sydney wohnen sozusagen, dass ich dort in einen Supermarkt gehe und noch genau weiß vom letzten Mal, wo was steht und das am anderen Ende der Welt aus meiner Deutschland-Perspektive sozusagen. Also vieles in Sydney ist sehr vertraut inzwischen für mich. Ich würde aber nicht sagen, dass ich insgesamt Australien kenne. Ja, das muss man da noch mal ein bisschen korrigieren. Aber
es ist auch ein sehr großes Land.
Es ist ein sehr großes Land, ja, genau. Ein auch sehr vielfältiges Land natürlich. Ich fühle mich hier tatsächlich sehr, sehr wohl. Ich finde es, das ist vielleicht etwas klischeehaft, aber ich finde es wirklich für mich sehr entspannend und entspannt, hierher zu kommen. Also eine meiner Lieblingsszenen ist, wenn Frauen in Sydney aus dem Büro kommen, auf die Fähre steigen, um eben nach Hause zu fahren, noch ihr Kostüm oder ihren Hosenanzug haben und erstmal ihre hochhackigen Schuhe von sich werfen und aus der Bürotasche ein paar Flipflops oder flache Sandalen ziehen, sozusagen als Symbol dafür. Okay, Arbeit ist für heute getan. Jetzt beginnt hier ein anderer Abschnitt sozusagen.
Ja. Feierabend.
Und ich glaube, da können wir vielleicht ein bisschen was von lernen, auch von dieser etwas entspannteren Haltung manchmal. Ich finde es faszinierend, sowohl in Sydney wie auch in Melbourne, wie viel Sport hier getrieben wird. Ja, da kommt man ja gar nicht dran vorbei tatsächlich. Ne? Ich finde manche Dinge auch natürlich in politischer Hinsicht interessant. Ich sage es mal interessant, weil ich manches wirklich auch gut finde und auf die Ergebnisse gespannt bin. Das Social-Media-Verbot, da guckt natürlich, also für unter 16-Jährige, ne, da guckt natürlich die ganze Welt gerade drauf, aber Deutschland guckt vielleicht auch besonders intensiv drauf. Und ich finde das zunächst mal mutig, das zu machen und bin sehr gespannt wirklich, was da rauskommen wird und was andere vielleicht auch davon lernen können. Es gibt sicher auch andere Aspekte, die ich vielleicht auch etwas kritisch sehe. Der Umgang mit Geflüchteten, exterritoriale Lager etc. Ist vielleicht etwas, wo Deutschland ja auch durchaus drauf guckt, wie das hier gemacht wird. Ja, was ich durchaus kritisch sehe, darf ich vielleicht auch sagen an dieser Stelle. Aber insgesamt, wie gesagt, ist es tatsächlich inzwischen schon ein bisschen für mich wie nach Hause kommen.
Katrin Kunkel-Razum, vielen Dank, dass du in deinem zweiten Zuhause auch nach Melbourne gekommen bist und uns hier im Studio besucht hast.
Vielen Dank. Herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht. Danke.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.